ach, wie schön ist Erfurt. Da sagen so viele, die nach Erfurt kommen, sagen, oh, ihr lebt in einer Stadt, das ist ja irgendwie traumhaft, das ist ja schön. Aber wer will schon immer im Paradies leben und es ist wirklich immer so paradiesisch und eine Stadt ist eine Stadt. Und wie entwickelt sich eine Stadt? Ein Traumjob hat vielleicht ein Mann, der mit planen darf. Er ist nämlich Stadtplaner für Erfurt vom Amt für Stadtentwicklung. Ich freue mich, dass Paul Börsch im Montagsgespräch ist. Schönen guten Tag, Herr Börsch.
Guten Tag.
Es ist eigentlich schön, wenn man ein Stadtplaner sein kann in so einer Stadt, die wächst, die immer wieder Komplimente von außen und von innen bekommt. Sind Sie ein glücklicher Mensch, ein Stadtplaner, der seinen Job gern macht?
Ja, absolut.
Das heißt, Sie machen das schon wie lange?
Also in der Funktion jetzt seit 10 Jahren als Amtsleiter, aber ich habe hier angefangen, bin direkt vom Studium weg, eigentlich nach Erfurt. Vier Wochen nach meinem Diplom habe ich hier angefangen im Stadtplanungsamt, bin dann auch nochmal weg gewesen, Frankfurt und an verschiedenen anderen Stellen. Aber im Grunde sind es jetzt 23 Jahre.
Planen Sie und basteln Sie in dieser Stadt und sind Sie zufrieden mit Ihrem Erfurt?
Ja, also nein, eigentlich bin ich nicht zufrieden, denn ein Planer darf ja nie zufrieden sein. Ich bin, sagen wir so, ich glaube, dass ganz vieles richtig gemacht worden ist in dieser Stadt, auch von meinen Vorgängern. Das ist ja beileibe nicht alles auf meinem Mist gewachsen. Insofern gibt es eine ganz tolle Tradition an Stadtplanung hier in dieser Stadt, sogar schon zu DDR-Zeiten. Es ist im Grunde genommen immer gut geplant worden unter den jeweiligen Bedingungen mit allem drum und dran.
Das Andreasviertel wollten die doch mal wegreißen und da war da einiges in Sünden passiert, die ohne politischen Druck denn nicht passt.
Also das ist natürlich jetzt nicht so gemeint, das ist ganz klar.
Aber es war nicht alles schlecht, oder?
Nein, also ich denke, dass unter den Rahmenbedingungen, die zu DDR-Zeiten geherrscht haben für Planung, ist trotz allem, glaube ich, inhaltlich, planerisch erstmal eine einigermaßen gute Arbeit gemacht worden. Natürlich ist die Entscheidung für das Andreasviertel eine, die aus heutiger Sicht natürlich vollkommen absurd und fehlgeleitet gewesen ist. Allerdings muss man sich ein bisschen auch die Situation dieses Andreasviertels unter DDR-Bedingungen im Jahr 88 mal vorstellen, welche Optionen man da als Planer eigentlich überhaupt noch hatte. Da ahnte ja keiner, dass es eine Stadterneuerung gibt, dass es ein anderes gesellschaftliches System gibt, wo Private investiv wieder tätig werden können, wo es Baumaterialien gibt, wo es möglich ist, historische Stadt zu erhalten. Da, glaube ich, wird manchmal auch sehr wohlfeil gesagt, ach, das war alles schlimm und schrecklich, war es ja auch, aber die planerischen Entscheidungen, die dahinter stehen, die muss man halt immer in dem Kontext sehen, in dem man steht. Und wir haben heute einen anderen Kontext. Wir leben heute in einer wachsenden Stadt. Das ist toll. Wir haben auch eine Zeit erlebt, wo wir in einer schrumpfenden Stadt gewohnt haben. Das ist noch gar nicht lang her.
Und das, wir haben von Ahnungen gesprochen. Kann man denn sowas planen und ahnen? Bevölkerungsentwicklung, das hat ja viele auch überrascht. Sie haben ja weggerissen, nicht Sie persönlich, aber es wurde ja viel weggerissen. Und es wurde ganz anders geplant. Jetzt wächst diese Stadt. War das abzusehen? Oder eher nicht?
Das kann man klar sagen, das ist so nicht absehbar gewesen, zumindest in den Jahren 2002 bis 2006, 2007, wo die wesentliche Phase im Stadtumbau stattgefunden hat. Alle Zahlen vom Land, vom Bund, von allen Forschungsinstituten haben alle gesagt, dass diese Stadt schrumpfen wird und zwar immer weiter schrumpfen wird. Und es sind dann ein paar erfreuliche Trendwendungen eingetreten in den Lebensentwürfen der Menschen. Zum Beispiel ein ganz wesentlicher Punkt, und das ist bundesweit fest zu stellen. Ab 2005, 6, 7 etwa fing das an, sich abzuzeichnen, dass der Trend auf die grüne Wiese raus nicht mehr so stark ist. Dass es auf einmal für junge Familien interessant ist, in einer attraktiven Innenstadt zu wohnen, wo man sich auf engen Wege trifft, wo viel los ist und wo soziale Infrastruktur ist, wo Kultur ist, wo Angebote sind. Und dieses Ideal, ich verlasse die Stadt und ziehe raus aufs Grüne, auf die grüne Wiese, habe da mein trautes Heim mit der Frau am Herd und so weiter. Das sind ja alles Vorstellungen, die stark von im Übrigen von dem Gesellschaftsmodell des Westens der 60er, 70er Jahre geprägt waren.
Das hätte ich Ihnen
das hat sich einfach radikal umgewandelt. Und davon hat Erfurt als sehr, sehr attraktive Stadt unglaublich profitiert.
Trotzdem, also Sie sagen, die Gesellschaftsmodelle, die Lebensmodelle haben sich geändert. Das ist ein Vorteil für Erfurt. Trotzdem gibt es noch 50.000 Menschen, die einpendeln, die hierher kommen.
Ja.
Ist das in Ordnung? Ist das normal? Müssen wir damit leben? Also die Vorstellung, dass immer 50.000 Leute hierher kommen und arbeiten?
Es fahren ja auch, ich glaube, 30.000, 35.000 jeden Tag raus aus Erfurt, woanders hin.
So viele sind das doch?
Ja, natürlich. Es gibt auch Auspendler. Und jetzt überlegen Sie mal, wie ist die Lebensrealität in dieser Region Gotha, Erfurt, Weimar, Jena. Wenn Sie da jeden Kirchturm für sich nehmen, dann sind das alle Städte, Erfurt 213.000, Jena, ich glaube 110 inzwischen, Weimar mit 60, 70, Gotha mit 40, die kleineren, die da außen drum noch sind, Arnstadt, Sömmer da auch nicht zu vergessen. Wenn da jeder für sich macht, dann funktioniert es auch gar nicht. Und die Lebenswirklichkeit ist doch die, dass bei ganz vielen Leuten schon innerhalb einer Beziehung oder einer Familie die Leute verschiedene Ziele haben. Also mein Sohn hat einen Mitschüler, der kommt morgens aus Weimar in diese Schule hier nach Erfurt. Ja. Wow. Ich habe einen Kollegen, viele Kollegen, die bei uns arbeiten, kommen von Weimar oder von Gotha. Oder ihre Frauen oder Männer pendeln dahin oder pendeln aus. Und sie brauchen sich ja nur mal morgens auf den Bahnhof zu stellen und anzugucken, was da stattfindet. Das heißt, im Grunde muss man doch sagen, wir leben hier nicht in einer tollen, wunderbaren Stadt, sondern wir leben in einer Stadt, die Bestandteil einer ganz eng verflochtenen Region von eigentlich vier großen Leuchtturmstädten sind. Und ich sage immer bewusst vier, weil ich glaube, dass Gotha unbedingt mit dazu gehört.
Müsste man nicht vernünftigerweise sagen, dass man diese Region, von denen Sie gesprochen haben, Gotha nicht zu vergessen, ja. Jena, Weimar, Erfurt, das vergessene Gera ist ja immer noch so schmerzlich für mich, weil ich da geboren bin, ja. Aber müsste man das nicht eigentlich gemeinsam denken? Also zumindest lassen wir mal Gera weg, obwohl mir das schwerfällt. Aber das ist ja nachvollziehbar. Jena, Weimar, Erfurt, Gotha müsste man doch als Region gemeinsam denken und auch planen. Das scheint es aber nicht so weit her zu sein mit der gemeinsamen Planung, oder?
Das ist schwer. Ich habe das lange versucht anzuschieben, habe dann auch eine Zeit lang, wir waren aktiv, wir haben ein schönes Projekt gemacht mit einem Künstlerwettbewerb und haben mal Künstler Bilder malen lassen. Die kann man übrigens bei uns immer noch umsonst haben als Plakate von der Impulsregion, bei uns im Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung. Gibt es auch schöne Postkarten und es gibt diese Plakate dazu, wo man sieht, also im Grunde vier Menschen, die in einem Teller fliegen. Und dieser Teller ist ein Symbol für, man sitzt eigentlich gemeinsam im selben Boot, man fliegt und gleichzeitig ist es aber auch so, dass alle vier über ihren Tellerrand rausgucken, indem sie fliegen. Das fand ich eine ganz tolle Metapher, die eigentlich zeigt, was eigentlich möglich wäre. Aber die historischen Beharrungskräfte in diesen Regionen und Städten Thüringens, die sind natürlich wahnsinnig groß. Und gerade Erfurt als der historische Super-Sonderfall, der ja überhaupt noch gar nicht so lang zu Thüringen gehört, sondern immer preußisch und davor mainzisch war. Und außendrum halt die verschiedenen Fürstentümer und Weimar und Gotha als Residenzen, Jena als Bürgerstadt. Das sind halt vier Dinge und vier Traditionen von Städten mit einer ganz unterschiedlichen Denke. Und die müssen jetzt irgendwie mal zusammenfinden, denn für meine Begriffe, und da komme ich auf ein anderes Thema, ICE-Anbindung momentan groß in den Medien mit der Frage der Fahrplanzuverlässigkeit, aber Sie müssen mal auf eins achten, die vier dynamischsten Regionen, die Deutschland im Moment hat, das ist München, Berlin, Hamburg und Leipzig ist auch eine der dynamischsten. Und diese vier dynamischsten Regionen dieses Landes werden mit einer ICE-Verbindung verbunden, jetzt seit ein paar Wochen. Und auf dieser Verbindung ist Erfurt einer dieser Punkte. Und es sitzt genau in der Mitte dazwischen. Das heißt, wir sind auf einmal in einen vollkommen anderen geografischen Kontext gerückt.
Ist das pure Euphorie oder ist es wirklich so? Also Andreas Bausewein, der sagt ja, die besten Jahre werden noch kommen. Das ist ja fast, also das ist ja ein Aufbruch in ein neues Zeitalter. Politiker müssen vielleicht sowas sagen und leidenschaftliche, gerade vielleicht ist es auch gerade Wahlkampf ist oder was. Sie sind ja dann doch auch ein leidenschaftlicher, aber doch ein nüchternerer Verwaltungsmensch. Teilen Sie diese Euphorie, diese Auffassung?
Also ich glaube, es gibt die Chance dafür. Ob es so kommt, das haben wir jetzt selber in der Hand. Und das hat auch nicht nur die Stadt Erfurt allein in der Hand, sondern das ist eine Aufgabe, die das Land mit stützen muss. In allen anderen Fällen, wo solche ICE-Knotenpunkte entstehen, ist es immer so, dass die Initialzündungen, die Anfangsinvestitionen kräftig vom Land unterstützt werden. Und wenn das erste Ding im Bau ist, dann kommen die anderen und ziehen nach. Und das ist hier ein bisschen zögerlich gelaufen, um es mal vorsichtig zu sagen. Da wäre mehr Unterstützung seitens des Freistaates gut gewesen. Die LEG hat sich sehr drum bemüht, diese ICE-City weiterzutreiben. Und es geht jetzt auch ohne eine solche Schlüsselinvestition des Landes mit einer ersten privaten Investition los. Das ist schon ein ziemlicher Sonderfall, dass das gelungen ist mit dem Hotelneubau, der im Frühjahr in Bau geht. Ja, also ich sage mal so, diese Chancen muss man natürlich versuchen zu nutzen und da was draus machen. Aber, und ich wollte noch ganz kurz zurückkommen zu unserem Punkt mit der regionalen Verflechtung. Erfurt wird nicht über 230, 240.000 Einwohner rauswachsen in absehbarer Zeit.
Dann ist Schluss. Also Wachstum kann
nicht sein. Nein, dann ist nicht Schluss, aber das dauert einfach. Das dauert eine Weile. Und die anderen sind dann längst bei 600.000, 700.000, wenn Sie sich die Prognosen mal für Leipzig angucken, München 1,2, Nürnberg ist auch weit größer, Hamburg, Berlin brauche ich nicht sagen. Das heißt, wir sind da alleine auf dieser Perlenkette, immer der Zwerg. Und wenn wir aus dieser Zwergenrolle raus wollen, dann müssen wir uns zusammentun mit Gotha, Weimar und Jena, oder besser gesagt Jena, Weimar und Gotha. Wir sitzen alle in einem Boot. Und wenn wir uns zusammennehmen, dann haben wir auch eine 500.000, die wir auf die Waage bringen. Und dann, glaube ich, hat Mittelthüringen eine gute Chance für die Zukunft.
Zurück nach Erfurt. Sie haben ICE City angesprochen. Und ich verschone Sie heute mal mit dem Parkraumkonzept und mit ein paar unangenehmen Fragen. Aber ICE City darf ich Sie nicht verschonen. Das ist ein zentraler Punkt. Sie haben selbst angesprochen. Wir haben eine Verzögerung von mindestens einem halben Jahr. Ist das alles noch zu packen oder sind das Blütenträume mit dieser ICE City? Oder wird das tatsächlich was?
Also ein solches Projekt wie ein neues Büro-Dienstleistungs-Geschäfts-Kreativwirtschaftszentrum an einem ICE-Knoten aufzubauen, ist ein Projekt, das dauert 1 bis 2 Generationen. Das ist so.
Was? Ja? 2 Generationen? Das sind wie viele Jahre?
Das sind 30, 40 Jahre insgesamt. Mhm. Unsere Partnerstadt Lille, ja, die liegt. Lille in Frankreich. Lille liegt an einem Dreieck von TGV-Verbindungen. Und zwar zwischen Paris und Brüssel und London. Eine super Bedingung. Und Lille war wirklich eine da niederliegende Stadt, in der nicht viel los war. Starker Strukturwandel, Stahlindustrie und so weiter. Und dann haben die diese Lagegunst an diesem Kreuz oder an diesem Dreieck genutzt und haben natürlich auch mit viel Vorleistung es geschafft, einen unglaublichen Boom für ihre Stadt dahin zu bekommen und haben, ich glaube, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr parat, aber eine große Anzahl von neuen Arbeitsplätzen, von Neuansiedlungen, von Firmen dahin gekriegt, aber das dauert eine Weile. Und eins weiß man aus solchen Projekten, so richtig geht's in dem Moment los, wo die Züge fahren. Das ist so. Das heißt, ich bin sehr gespannt, was jetzt in den nächsten Wochen und Monaten hier passieren wird. Wir sind im Hintergrund gemeinsam mit der LEG sehr gut dran und dabei und machen eine ganze Menge. Die Bebauungspläne sind in Arbeit. Die ersten Projekte sind in der Abstimmung.
Ich muss Sie jetzt, Investoren. Da kann ich Sie jetzt immer ein bisschen konkreter werden. Also das heißt ja immer, die Stadt müsste ja machen. Ne? Die Stadt ist ja nicht so einfach. Da sind ja verschiedene Akteure, wenn man sich ICE City anschaut. Sie sind ja auch auf Investoren angewiesen. Mhm. Die Eigentumsverhältnisse gehört zum Teil noch der Bahn. Jetzt will die Stadt den Zughafen, das Zughafengelände kaufen. Mhm. Es ist ja ein bisschen unübersichtlich. Wollen wir da mal ein bisschen das ordnen? Mhm. Also City-Turm, Bürokomplex, Zughafen, Kreativhafen, es sollen Hochhäuser entstehen. Was kann die Stadtverwaltung tatsächlich tun? Sie muss ja zusammenarbeiten mit der Bahn und mit der Landesentwicklungsgesellschaft. Ist das richtig?
Richtig. Also die Stadt liefert erstmal das Konzept gemeinsam mit der LEG und die Stadt schafft das Planungsrecht. Das heißt, wir machen die Bebauung.
Das ist ihre Aufgabe,
das Planen. Das ist unsere ursächliche Aufgabe.
Also Investoren können nicht einfach irgendwas bauen, sondern sagen, sie planen in dem Sinne, das ist ja wie man an einer Modelleisenbahn ein paar Häuschen hinstellt und sich das überlegt, wie das alles sein könnte. Das geben sie der Disposition und dann müssen sich oder können sich Investoren finden, die das dann bauen und Geld reinstecken?
Nein, es ist noch ein ganzes Stück komplizierter. Ach, also Mensch. Es gibt ja ein öffentliches Planungsrecht. Das ist im Baugesetzbuch enthalten und darin ist geregelt, unter welchen Bedingungen man einfach so bauen darf, weil nämlich das Umfeld auch schon so ist. Das ist dieser berühmte Paragraph 34. Wenn irgendwo einer eine Baulücke bebaut oder so, dann braucht er kein Planungsrecht, dann kann er da diese Baulücke zubauen. Aber wenn es jetzt größere Flächen sind, auf denen im Moment noch nichts ist oder wie im vorliegenden Fall diese Flächen als bahnbetriebsnotwendige Flächen gewidmet sind, das heißt, es sind Eisenbahnflächen, dann darf man da eigentlich erstmal...
Das ist immer noch Eisenbahn, das klingt schön.
Ja, das allgemeine Eisenbahngesetz heißt das. Ja. Das heißt, diese Flächen unterliegen erstmal gar nicht der kommunalen Planungshoheit, sondern die Bahn darf auf diesen Flächen Gleise bauen und Weichen und Stellwerke und alles, was sie dazu braucht. Und das muss geändert werden. Das heißt, die Bahn muss jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass alles, was bahnbetriebsnotwendig auf diesen Flächen ist, ersetzt wird, verlagert wird, woanders hinkommt oder rechtlich gesichert wird.
Ist das schon passiert?
Da ist die Bahn dran, da ist schon sehr, sehr viel passiert. Die Rettungsplätze sind verlegt worden, die Zufahrten sind verlegt worden. Kabeltrassen, alles Mögliche an Nutzung, was von diesen bahnbetriebsnotwendigen Flächen erstmal weg muss. Dann kann die Bahn diese Flächen beantragen, dass sie entwidmet werden beim Eisenbahnbundesamt.
Oh, das ist kompliziert.
Und erst wenn sie entwidmet worden sind, darf ein Bebauungsplan rechtskräftig werden da drauf, den aber die Stadt macht.
Wenn ich mir jetzt Planung anschaue, Modelle in der Zeitung lese, dann sehe ich doch so schöne Modelle hier mit diesen beiden, kann man sich mal anschauen, mit diesen beiden Türmen und der neuen Brücke, die muss ja wirklich neu gemacht werden da am Kaffeetrichter hinten. Das sind jetzt erstmal nur Planungen.
Ja, das ist Planung. Bevor man baut, muss man ja erstmal planen.
So. Aber wenn die Bahn das noch gar nicht umgewidmet hat?
Die Bahn ist kurz davor, diese Umwidmung zu beantragen. Das geht auch in verschiedenen Scheibchen. Das fängt also an, die erste Fläche, also wenn wir es mal der Reihe nach machen, zwischen dem IC-Hotel und der Tromsdorfstraße. Dieses Grundstück ist bereits von der Bahn entwidmet und verkauft worden an die LEG. Und die LEG hat es weiterverkauft an einen Investor. Die zweite Fläche ist kurz vor der Weiterveräußerung ist optioniert. Auf der ersten Fläche hat der Investor jetzt einen Bauantrag gestellt. Da brauchte er auch noch keinen Bebauungsplan, weil das noch mit 34 ging. Und dieses Projekt ist baugenehmigt.
Das ist das jetzt Ding am Schmidtstädter Knoten, wo die beiden Türme entstehen sollen?
Nee, das ist dazwischen. Zwischen dem heutigen Intercity Hotel und dem ersten Hochhaus. Da ist ja noch ein großes Baufeld, wo im Moment diese Parkplätze von den Bahnmitarbeitern sind, oberhalb dieses Fernbushalls.
Wo die Fernbusse fahren.
Ja, genau.
Nur, dass man sich mal vorstellen kann.
Genau. Diese ganze Fläche. Dort wird jetzt ein Hotel gebaut, ein Preishotel. Übrigens von einem ganz berühmten dänischen Architekten, der das bauen wird. Das wird ein schönes Stück Erfurt werden und ein dringend benötigtes neues Hotel. Preishotel ist eine ganz interessante, dynamische Hotelkette, die da hinkommt. Also das ist schon mal eine wirklich gute Startinvestition.
Jetzt mal der Zughafen. Also investieren, einfach Häuser bauen, ist ja das eine. Kultur, Infrastruktur und Plätze, wo man sich wohlfühlt, ist ja auch wichtig. Und das lebt ja natürlich auch davon. Die große Diskussion, was wird mit dem Zughafen? Da gibt es jetzt die Frage oder die Option, dass die Stadtverwaltung, die Stadt das Gelände kauft. Steht das nach wie vor?
Ja, also das ist die feste Absicht. Der Zusammenhang ist im Grunde folgender. Wenn die Bahn hat ganz schön Kosten durch diese Freilegung und Entwidmung. Da müssen Altlasten raus, alles Mögliche. Das sind richtig Kosten, die Bahn hat. Das heißt, diese Grundstücke sind auch nicht ganz billig veräußerbar. Die Bahn will sie jetzt natürlich abstoßen. Wir wollen das ja auch, weil wir dieses Projekt machen wollen. Und die LEG hat natürlich mit einer normalen gewerblichen Entwicklung auch eine ganze Menge Kosten. So, und das ist ein Kostenmaßstab, der für Kreativwirtschaft wie den Zughafen ein Happen zu viel ist. Und deshalb gibt es im Baugesetzbuch diese Möglichkeit, dass in Sanierungsgebieten, und das ist ein Sanierungsgebiet seit 1996 schon im Übrigen, dass in Sanierungsgebieten die Stadt aus Fördermitteln und Eigenmitteln sanierungsbedingt Grundstücke zwischenerwerben kann. Das heißt, sie kauft die erstmal zu einem Preis, als wäre da nie eine Entwicklung gewesen und kann sie dann mittellängerfristig verpachten, vermieten, wie auch immer. Oder dann am Schluss auch, und das ist eigentlich die Zielvorstellung nach 15, 20 Jahren, wie auch immer, wenn sich der Zughafen wirklich ökonomisch stabilisiert hat, dann auch zu dem dann marktüblichen Preis dieser Nutzung, die da stattfindet, nämlich Kreativwirtschaft, dann auch an Zughafen oder irgendwelche Ausgründungen verkaufen.
Ist das nicht gerade die Herausforderung eines Stadtplaners, das gut zu durchmischen, also einfach nur Investoren zu finden, die Hotels bauen, ist ja das eine, aber so eine Stadt muss ja auch leben, die muss ja atmen. Das ist ja nie die Summe der einzelnen Teile. Die muss ja Leben eingehaucht werden.
Richtig. Also das haben Sie ganz, ganz schön gesagt. Darauf kommt es an. Wir wissen auch, dass ein reines Büroquartier völlig unsinnig ist. Sowas will auch keiner mehr. Und die Firmen fragen auch sowas nicht mehr nach. Also wenn sich jetzt jemand ansiedelt in so einem Quartier, dann will der auch, dass er da eine interessante Mischung hat. Da soll ein bisschen Kultur, bisschen Kreativwirtschaft, Gastronomie, wie ein paar nette Kaffees und so weiter. Das sind alles Sachen, die der Zughafen natürlich perfekt anbieten kann. Das heißt, der Zughafen ist auf der einen Seite jetzt wirtschaftlich noch nicht so stark, dass er gleich voll einsteigen kann, aber auf der anderen Seite ist er das Salz in der Suppe dafür, dass dieser Standort ICE City überhaupt läuft. Und da findet einfach ein Interessenausgleich statt.
Das ist die Herausforderung und da kann man das auf die ganze Stadt eigentlich übertragen, was Sie eben beschreiben. Nicht nur die Einwohnerentwicklung im Blick zu haben und zu schauen, dass die Infrastruktur funktioniert, sondern dass es auch eine lebenswerte Stadt ist. Denn die Investoren und Entscheidungen hierher zu ziehen, also Porsche war ja so ein Negativbeispiel, die haben dann gesagt, wir gehen lieber nach Leipzig, da ist mehr los, es ist eine kulturvollere, lebendigere Stadt. Da ist Erfurt uns zu bräsig, ich sag's mal so einfach. Ist das genau die Herausforderung?
So ist es, genau so.
Das heißt,
darauf geht's.
Darum geht es, die Balance hinzubekommen. Ja. Das ist für Sie sozusagen das Credo des Stadtplanes?
Ja, natürlich. Also unser großes Vorbild, da kommen wir zu diesem integrierten Stadtentwicklungskonzept auch. Das große Thema ist dieses Leitbild der kompakten europäischen Stadt, so muss man sagen. Also eine Stadt der kurzen Wege, eine Stadt, die im Notfall sogar, und das hat Erfurt super Voraussetzungen, sogar zu Fuß funktioniert. Ja. Sie können ganz viele Sachen hier nur zu Fuß und mit dem Fahrrad ganz gut hinkriegen. Und diese kompakte europäische Stadt bietet auf engem Raum Wohnen, Kultur, Einkaufen, soziale Versorgung, eine gute Mobilität, Freiraum, ja, Lebensqualität. Darauf kommt es an.
Dieses integrierte Stadtentwicklungskonzept 2030, das ist ja, klingt ja verdammt weit weg, aber muss ja mal Visionen haben. Da steht ja als Schlagwort drin, wie Sie sagten, eine kompakte europäische Stadt, ökologisch, ökonomisch und sozial ausgewogen. Mhm. Das klingt ja wie das Paradies. Ist das überhaupt machbar?
Also ein Leitbild oder eine Zielvorstellung ist ja immer etwas, wo man hin möchte. Ja, wir haben jetzt Anfang Januar, viele Leute haben jetzt an Silvester gesagt, ich nehme mir was vor. Fürs nächste Jahr und das versuche ich zu erreichen. Sowas ist ein ISEC. Ein ISEC sagt ja nicht, das ist jetzt der Beschluss des so und so vierten Parteitags und das muss jetzt umgesetzt werden, sondern das ISEC ist eine gemeinschaftliche Verabredung der Stadtgesellschaft darauf, wo man eigentlich gemeinsam hin möchte. Das ist das ISEC.
Bildungsstadt Erfurt, Räume für Inklusion, willkommenes Miteinander, Teilhabe und Mitbestimmung. Das müsst ihr ja erstmal damit anfangen, dass man gemeinsam über das ISEC, über das Stadtentwicklungskonzept redet und das auch zur Diskussion, zur Disposition stellt. Das müsste doch der Anfang sein, oder?
Das hat ja längst stattgefunden und wir sind mittendrin. Wir haben bereits 2015 bis 2016 damals noch ganz losgelöst von allen planerischen Überlegungen die Erfurter gefragt, was ist euch wichtig an eurer Stadt? Wie wollt ihr leben? Wie wollt ihr euch bewegen? Was sind eure heiligen Orte, haben wir gefragt. Also was sind die besonderen Orte, an denen es, wo ihr sagt, da darf gar nichts passieren, nichts verändert werden, die müssen genauso bleiben, kamen ein paar interessante Antworten, wobei ich mich gewundert habe, wie schlecht viele Leute ihre Stadt kennen. Ja, wir haben viele andere Dinge gefragt.
Die sagen, wie schlecht hier Leute die Stadt kennen. Ich habe jetzt am Wochenende einen Spaziergang gemacht. Da war ich in Hohenwindenstraße hinten an der Lache. Da gibt's hier Orte, große Asiamarken, Kletterhalle und so Gegenden, wo man eigentlich sonst gar nicht hingeht. Was ist denn das da hinten? Am Ende der Hohenwindenstraße, hinter Siemens, so ein Areal. Und dann habe ich so Bauhaussiedlungen gesehen, wo Hamburger Architekten was Also manchmal muss man sich wahrscheinlich auch so Spaziergängen widmen und entdeckt dann seine Stadt wieder neu. Machen Sie das manchmal?
Ja, natürlich, ausgiebig. Also ich glaube, ein Stadtplaner, der nicht viel zu Fuß geht, hat irgendwie den Beruf verfehlt. Fahrradfahren ist auch schön und schnell, aber wenn Sie was sehen wollen, müssen Sie eigentlich laufen. Und ich sage Ihnen, ich kaufe immer ganz stabile Schuhe, weil ich so viel laufe. Ja, das ist ein Stück meines
Jobs. Sie tippeln richtig durch
Erfurt. Ich laufe durch die Stadt, so wie ich es irgendwie machen kann. Und Sie nur beim Laufen sehen Sie, was wirklich los ist. Mhm. Und weil Sie einfach sonst zu schnell unterwegs sind. Und die Städte sind, ja, diese europäische Stadt ist aufgebaut auf dem zu Fuß gehen. Und der Erfurter Stadtgrundriss, wir haben vorhin kurz drüber geredet, der ist wahnsinnig kompliziert von der Innenstadt und interessant, aber der ist sowas von effizient auf dem Zu-Fuß-Gehen aufgebaut, weil er überall Dreiecke drin hat. Das heißt, sie haben an x Stellen Diagonalen und jeder weiß, wenn man um den Block laufen muss, ist ein Umweg, die Diagonale ist schneller.
Deswegen gibt's aber den Streit, was die kürzeste Strecke ist.
Richtig. Das gibt's in anderen Städten nicht so. Das ist wirklich eine Erfurter Besonderheit. Und ich habe ja den Eindruck, dass die Erfurter auch eine tiefe Befriedigung haben, indem sie durch ihre Stadt laufen. Deshalb wird auch so viel spazieren gegangen, so viel promeniert. Diese Stadt hat ja im Grunde eine Nutzung der öffentlichen Räume, wie sie es erst wieder südlich der Alpen finden.
Hm, kann man jetzt im Radio nicht sehen, aber ihre Augen leuchten, sie sind begeistert und scheinen die Stadt ganz gern zu haben. Die Herausforderung, wenn man jetzt mal die Handlungsfelder sich anschaut, ich muss zu diesem ISEC nochmal kommen, denn das ist ja nun mal ein Konzept und wenn alle beteiligt werden sollen, müssen wir auch drüber reden. Ist diese Aufgabe lösbar, wenn ich mir anschaue, die Schlagworte Wirtschaft, Arbeit, Handel, ist ja an sich schon mal ein Ding. Ne? Wie entwickelt sich diese Stadt wirtschaftlich? Bildung, eine Bildung, also wenn ich keine vernünftigen Bildungseinrichtungen habe, kommt niemand hierher. Ja. Mobilität, Verkehr, da kriege ich, also das ist ja Wohnen, ein separates Thema, Freiraum für Natur und Freizeit, wichtiger, sondern weichen Standortfaktoren, wie ich finde, ganz hart sind, Kultur, ganz wichtiger Punkt, Sport, ja auch, die Ortsteile, fühlen die sich zu Erfurt dazugehörig oder sagen die, ach, lass die doch mal in Erfurt, wir sind zwar eingemeint, machen aber unser Ding. Soziale Infrastruktur, generationsgerechte Stadt, wir werden immer älter, Klimaschutz, Klimaanpassung, Resilienz, Tourismus und Stadtmarketing. Jetzt sehe ich so einen Riesenberg. Leuchten da Ihre Augen immer noch oder sagen Sie da, uiuiui, das ist eine Aufgabe, die ja kaum zu lösen ist. Das alles zusammenzubringen.
Also das eine integrierte Stadtentwicklungskonzept heißt ja deshalb integriert, weil es alle diese Fragen irgendwo mit einbeziehen soll. Natürlich gibt es da auch Widersprüche. Es gibt schon Dinge, die sich ein bisschen, ich will nicht sagen widersprechen, aber wo Nutzungskonflikte da sind. Mhm. Zum Beispiel Ökonomie, Landwirtschaftsnutzung und die wachsende Stadt, ja, und die Eingriffsausgleichsproblematik, das heißt, wo tut diese Stadt ihre Ausgleichsflächen hin? Wo sind Flächen für den Naturschutz? Wo wird Landwirtschaft gemacht? Wo wird gewohnt? Wo wird Gewerbe angesiedelt? Die Fläche dieser Stadt ist nur einmal da. Und da gibt es natürlich enorme Nutzungskonkurrenzen dazwischen. Das ist alles ein Aushandlungsprozess, der im Grunde bei jeder Planung wieder einzeln abgewogen und durchüberlegt werden muss. Was ist an dieser Stelle der Stadt jetzt das Wichtigere? Welche Aspekte, welche Belange?
Sie haben gesagt, die Stadt. Das ist ja auch mal, also ich merke, wenn ich mit Leuten rede und die sich über irgendwas aufregen, das ist ja schon mal ein Anfang, dass man sich überhaupt noch über irgendwas aufregt und das wahrnimmt. Das ist ja nicht mal die totale Ignoranz, sondern zumindest mal einen noch wahrnehmen, sich aufregen. Dann heißt es oft die Stadt. Die müssten doch mal was machen. Nun ist das ja, wenn ich es richtig sehe, auch ein Aushandlungsprozess. Es gibt die Stadträte, es gibt politische Wahlbeamte, die Dezernenten und das sind ja politische Entscheidungen, die der Stadtrat trifft. Sie sind Verwaltung, aber auch nicht einfach nur Durchführungsgehilfen, sondern Sie sind ja auch ein kreativer Mensch und gestalten ja auch mit. Ist das auch, und dann kommen noch die Bürgerinnen und Bürger, die ja beteiligt werden sollten. Ist das so dieses Spannungsfeld, in dem sich es bewegt?
Ja, genau. Also Sie können gerne morgen mal ans Anfangen. Sie haben das Problem gut erkannt.
Ja. Das möchte ich aber nicht lösen müssen.
Ja, also, nein, das ist auch nicht einfach. Also Verwaltung, es gibt natürlich auch eine ganz reaktive Verwaltung, die einfach nur das macht, was man ihr sagt. Ja. Oh. Man kann ja sagen, die Verwaltung ist dazu da, die Beschlüsse des Stadtrates auszuführen.
Wäre zu einfach, oder?
So, und dann wartet man mal ab, was der Stadtrat macht und dann macht man das halt. Das gibt's leider auch in vielen Städten. Und je kleiner die Städte werden, desto weniger planerische Kompetenz ist da. Wir haben da im Grunde genommen Glück, dass die Stadt so groß ist, dass sie sich einfach auch eine gute Planung leisten muss. Das heißt, wir sind auch Ideenlieferanten, ganz klar. Und wir sind auch diejenigen, die mit den Privaten, die haben wir nämlich noch vergessen in der Aufzählung, mit den privaten Investoren und Bauherren und Wohnungsbaugenossenschaften und Wohnungsunternehmen und wen auch immer, die sind ja die Akteure, also diejenigen, die bauen. Wir selber bauen ja nicht, wir planen ja nur. Das heißt, diejenigen, die bauen, brauchen Planung und für diese Planung brauchen sie dann das politische Votum. Und ganz entscheidend ist, und das ist leider ja vielen Menschen, Bürgern auch gar nicht klar, das Entscheidende ist am Schluss, ob der Stadtrat zustimmt. Der Stadtrat, das Gremium des Stadtrates, unser Parlament sozusagen,
ehrenamtliche Stadträte, genau. Ne, die gewählt sind. Ja. Kommen wir mal konkret genau zu dem Punkt, den ich mir schwierig vorstelle. Die Stadt wächst. Wenn ich es richtig gelesen habe, 500 Wohnungen pro Jahr braucht es.
Das reicht nicht.
Reicht nicht mehr?
Das reicht nicht mehr. Nein, wir brauchen wahrscheinlich so etwa 650 bis 700 allein Geschosswohnungen pro Jahr plus die Einfamilienhäuser noch dazu.
Ist das überhaupt zu machen? Ich stelle mir vor, also Wohnungen zu bauen, da fängt das Baurecht an, Investoren, Planung. Das dauert ja. Man kann nicht sagen, so ich habe jetzt hier so ein paar Millionen auf Tasche, ich baue mal schnell. Das ist ja ein längerer Prozess. Lässt sich das noch einholen? Lässt sich das noch hinkriegen? Also, oder steuern wir auf unbezahlbare Wohnraum in Erfurt und der Wohnungsknappheit zu?
Also ich bin im Moment noch ganz optimistisch. Wir wissen das ja nicht erst seit gestern. Und momentan sind Bebauungspläne, Baugenehmigungen, Vorüberlegungen für etwa 6.500 Wohnungen.
6.500 Wohnungen
neue in Erfurt. Wohnungen irgendwo in der Vorbereitungsmaschinerie. Man muss aber wissen, und das ist ganz wichtig, Durchschnittswert von der ersten ernsthaften Überlegung, ein Baugebiet machen zu wollen mit einem, der es bauen will, bis zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Leute einziehen, das dauert etwa 7 Jahre. 7 Jahre. Davon ist das Planverfahren, die Planrechtschaffung, der Bebauungsplan, also bestenfalls ein Drittel. Der ganze Rest ist einfach die Projektvorbereitung, die investorenseitige Planung, die Finanzierung, die Baugenehmigung, die Werkplanung, die Ausschreibung, die Vergabe, der Bau und dann schließlich der Einzug.
Ach, die Welt ist so kompliziert.
Das dauert einfach.
7 Jahre. Also machen Sie das Beispiel. Eine Alsleben der Straße, da die, wo es die verlängerte LaSalle-Straße gibt, das ist eine schöne Bauhausmäßige. Ja. Das hat auch 7 Jahre gedauert.
Ja, natürlich. Und
ich habe gefühlt, ist das so vor kurzem gebaut.
Ja, richtig.
7 Jahre.
Aber ich meine, was war vor 7 Jahren? Hatten wir 2011. Das ist jetzt auch noch nicht so lange
her. Stimmt, die Zeit vergeht ja wie im Flug. Immer. Naja, verstehe. Kriegen Sie ungefähr zusammen, wo überall gebaut wird im Moment? Denn ich habe das Gefühl, dass überall gebaut wird und Wohnraum entsteht.
Mhm. Also man kann eigentlich sagen, dass die Brachflächen, die wir bisher in der Stadt haben, und das ist, da sind wir natürlich im Grunde gut dran, diese Brachflächen, die wir im Moment haben, Industriebrachen, Gewerbebrachen, Rückbauflächen und so weiter, da sind eigentlich bis auf die Großwohnsiedlung überall, an allen Flächen, irgendwo Investoren, Bauträger, Wohnungsunternehmen
dran. Gehen wir mal ein paar durch.
Das sind insgesamt an die 100 einzelne Projekte in dieser Stadt. Ja, wenn Sie mal alles größer als 10 Wohneinheiten mitrechnen, die Spanne reicht von 10 bis 450, das allergrößte, das ist der Posthof, Geschwister-Schall-Straße, 450 WE, da ist der
Bebauungsplan. WE sind Wohneinheiten.
WE sind also Wohneinheiten.
Sind das Wohnungen?
Ich
als Laie würde sagen Wohnungen.
Wohnungen. 450 Wohnungen in diesem Projekt. Das ist ein richtig großes Projekt. Da steht ein ganz großer institutioneller Anleger dahinter, seriöses Unternehmen, die Fläche gekauft hat. Aber das ist jetzt also nicht irgendwie ein Hasardeur oder so, sondern das ist eine ganz grundsolide Veranstaltung. Der Durchschnittsgröße von diesen Projekten liegt im Moment so bei 60, 70 Wohnungen pro Projekt. Und wir haben etwa 30 Bebauungspläne im Moment im Verfahren, für die, in denen also Planungsrecht geschaffen wird für diese neuen Wohnbauvorhaben. Und ein paar laufen über bestehende Bebauungspläne. Einige sind einfach so zulässig, ohne Bebauungsplan. Ja, in ganz unterschiedlichen Stadien. Nun gibt es natürlich einen gewissen Schwund. Also nicht jedes Projekt wird was. Manches stirbt ab, weil sich der Investor es anders überlegt oder im Moment relativ heftig Spekulation.
Das heißt, die 57 Wohnungen, die wir im Jahr brauchen, wie Sie sagten, ist zu schaffen. Ich will Sie nicht festnageln, aber Sie
Also ich würde sagen, dass wir im Moment ich bin mal gespannt, wenn wir jetzt die endgültigen Zahlen haben, für 2017 müssten wir es eigentlich geschafft haben. Für 18 bin ich auch ganz optimistisch. Möglicherweise kommt dann eine kleine Delle. Das können Sie immer schlecht beeinflussen, wenn so ein Projekt sich verschiebt, aus welchen Gründen auch immer. Das haben wir ja auch gar nicht immer unbedingt so in der Hand. Dann gibt es möglicherweise auch noch mal einen kleinen Berg, wo wir mal 1000 schaffen. Also das ist, ja, das fluktuiert natürlich auch ein bisschen.
Bezahlbarer Wohnraum ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch, dass wir eine gerechte Stadt haben und eine bezahlbare Stadt, dass nicht nur die sie es leisten können, in der schönen Innenstadt zu wohnen, die eben mehr verdienen. Ist es auch eine politische Verantwortung einer Stadt, sozialen Wohnraum, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen? Es gibt ja gerade die Diskussion, dass wenn die Sparkasse als Institution des öffentlichen Rechts investiert, auch gezwungen werden kann, inspiriert oder beauftragt werden kann, auch sozialen Wohnraum zu schaffen. Ist das eine politische Aufgabe?
Ja. Ganz klar. Wobei, ich sage jetzt mal, die politische Aufgabe fängt da an, wo die Förderbestimmungen für dieses Programm zusammengeschraubt werden. Und da müssen wir sagen, Thüringen hat nach langem Ringen endlich ein relativ bescheiden ausgeschattetes Programm für den sozialen Wohnungsbau. Das ist das sogenannte Innenstadtstabilisierungsprogramm, wo die Förderbedingungen im Moment so sind, dass unter bestimmten Rahmenbedingungen, da muss die Erschließung schon weitgehend vorhanden sein und die müssen sich auf 20 Jahre verpflichten und so weiter, diese Förderung so gerade eben den Nachteil ausgleicht, den ein Investor damit hat, dass er sich Sozialwohnungen in sein Projekt reinbaut. Das läuft de facto so, dass der Investor mit dem Freistaat eine Vereinbarung schließlich, also beantragt und Vereinbarung abschließt über diesen sozialen Wohnungsbau für so und so viel Wohnungen. Und dann kriegt er einen zinsgünstiges Darlehen und er kriegt einen Tilgungszuschuss, also im Grunde genommen eine zusätzliche Förderung. Und die muss er natürlich immobilienwirtschaftlich über die Laufzeit seines Vorhabens reinrechnen. Und dann muss er halt am Schluss gucken, lohnt sich das jetzt für mich oder nicht. Im Gegenzug kriegt die Stadt ein Belegungsrecht. Das heißt, derjenige, der da einzieht, das bestimmt die Stadt. So ist es jetzt erstmal auf dem Papier. Sorgt oft für wenig Freude, denn wer lässt sich gerne irgendwelche Mieter in sein Objekt reinsetzen? Wichtiger ist, dass die Miethöhe geregelt wird. Dass also klar ist, dass so eine Wohnung für so und so viele Jahre halt nur für den und den Preis vermietet werden darf. Das ist das Modell.
Bei Privatinvestoren ist es eine, aber wir haben doch eine kommunale Wohnungsgesellschaft, eine KOWO. Ist das nicht auch dann die städtische Aufgabe der KOWO, sich von den Filetstücken, die in schönen Wohngebieten sind, eben nicht zu trennen, sondern auch da für eine Durchmischung zu sorgen und für sozial bezahlbaren Wohnraum zu sorgen?
Also ich sehe das so. Ich glaube, das ist die Aufgabe eines kommunalen Wohnungsunternehmens. Die KOWO hat natürlich durch ihren Bestand eine ziemliche Sondersituation. Die KOWO hat einen riesigen Bestand an Plattenbauwohnungen in den Großwohnsiedlungen. Die sind alle, die allermeisten, schon mal durchgehend oder weitgehend saniert worden. Das liegt aber inzwischen auch 20, 30 Jahre zurück. Mhm. 30 noch nicht, aber 20 so den Dreh rum. Das heißt, diese Häuser kommen jetzt demnächst in die nächste Sanierungswelle rein.
Das heißt, und auch das, ein Sanierungsstau bei der KOWO?
Das ist noch kein Stau, aber das ist so, dass man ja in ein Haus in regelmäßigen Abständen wieder investieren muss. Und die KOWO wird in diese Bestände wahnsinnig investieren müssen. Und das Dilemma, in dem die KOWO im Moment steckt, dass sie auf der einen Seite alle erwarten, mach mal bitte schön neuen Wohnungsbau und auf der anderen Seite bitte sorg mal dafür, dass deine Bestände ordentlich sind. Und beides zusammen gleichzeitig ist eine ziemlich schwere und große Aufgabe, die KOWO, so wie es von KOWO-Seite dargestellt wird, im Moment so ohne weiteres nicht hinkriegt. Die KOWO steigt ja jetzt ein in ein erstes Projekt am Moskauer Platz. Da sind wir sehr, sehr neugierig, gemeinsam mit der Internationalen Bauausstellung Thüringen. Der Wettbewerb ist jetzt in Vorbereitung, da ist ja auch schon drüber berichtet worden. Da sind wir sehr neugierig, was dabei rauskommt. Und ich glaube, dass sich ein kommunales Wohnungsunternehmen nicht der Verantwortung entziehen kann. Aber, und jetzt kommt noch ein wichtiges Thema, Stichwort Segregation, soziale Durchmischung.
Also diese Segregation ist die Durchmischung der Wohngebiete, dass eine soziale Durchmischung stattfindet.
Genau.
Lässt sich das beeinflussen?
Das muss man beeinflussen. Das Wichtigste, was ein Stadtplaner tun kann in einer Stadt, nicht nur für lebendige Lebensqualität sorgen, für die, die sich's leisten können, sondern dafür sorgen, dass soziale Problemlagen, Armut, Bedürftigkeit nicht räumlich konzentriert wird in einer Stadt. Und da, wo es bereits stattgefunden hat, versucht dagegen zu arbeiten. Das heißt, das Leitbild ist ja eigentlich, dass der Mensch, der junge Mensch, der irgendwo aufwächst, meinetwegen in ganz prekären Verhältnissen, für die er ja nichts kann, dass der nicht durch das Umfeld, in dem er ist, schon
stigmatisiert
so wird. Stigmatisiert wird und so wenige Chancen hat, dass er gar nicht die Möglichkeit hat, da rauszukommen. Sondern wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass Thema Chancengleichheit in der Stadt, dass möglichst überall in dieser Stadt man ordentlich und gut und vernünftig leben kann und kein Stadtteil ein Stigma hat. Kein Stadtteil so ist, dass man dann sagt als Chef, wenn er sich vorstellt, ach, wo wohnen Sie? Ach, na, dann haben wir vielleicht doch lieber jemand anders und so weiter. Das sind Dinge, die tödlich sind. Und da ist leider, 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 aus ganz unterschiedlichen Gründen, das wäre noch eine eigene Sendung, in den letzten 20, 25 Jahren eine ziemliche Polarisierung aufgetreten. Das heißt, wir haben eine klare Konzentration der sozialen Problemlagen in den Großwohnsiedlungen. Und deshalb würde ich dringend davor warnen, jetzt konzentriert neuen Sozialwohnungswohnraum in die Großwohnsiedlung reinzutun, sondern wir müssen eigentlich genau das Gegenteil tun. Wir müssen eigentlich versuchen, und das ist unser Ansatz mit dem Baulandmodell, überall, wo in dieser Stadt jetzt neu gebaut wird und neu geplant wird.
Können Stadträte der KOWO reinpfuschen oder positiv formuliert sagen, Vorgaben machen, sagen, lieber, ihr dürft euch nicht von diesen Filetstücken trennen, sondern genau dort investieren, ob das nun oben in der Grimmstraße ist, in denen da, wo die Halbreichen und Halbschönen wohnen, dort auch sozialen Wohnungsbau hinzumachen, um diese Resilienz hinzubekommen, durch diese Durchmischung hinzubekommen, darf dort die KOWO sich nicht von den guten Filetstücken trennen?
Die Covo hat einen Aufsichtsrat und die Covo hat eine Geschäftsführung und die Covo ist ein 100% kommunales Unternehmen. Also wenn man das will, kann man das tun.
Okay, das reicht mir als Aussage. Ist immer die Frage des politischen Willens. Sie sind ja kein Politiker, aber Sie haben trotzdem eine Meinung. Was ist für Sie auch ganz persönlich und natürlich auch fachlich das Wichtigste bei ISEC und dieser Planung? Sie sagen, wir wollen mal, wir mal Anfang des Jahres ganz positiv, wir sind eine große Gemeinschaft, wir wollen unsere Stadt entwickeln. Was ist für Sie wesentlich? Was sind wesentliche Gelingensbedingungen, damit das funktioniert?
Die Stadt zu entwickeln. Also ich glaube, dass ein ganz wichtiges Thema ist, mit letztlich auch dieser ICE-Anbindung, liegen wir auf einmal nicht mehr in einer Nische, eingebettet in dieser hübschen Senke, in dem hübschen Thüringen, wo alle anderen kleiner sind und wir die Größten sind, sondern wir sitzen auf einmal in einem System drin, wo wir die Kleinsten sind. Ja, Hamburg, Berlin, Leipzig, Erfurt, Nürnberg, München. So sieht die Geschichte jetzt aus. Und da haben wir schon auch Chancen. Erstens, wenn wir die anderen mitnehmen, Weimar, Jena, Gotha. Zweitens haben wir tolle Chancen, wenn wir uns öffnen und wenn wir offen bleiben. Das heißt, ich glaube unterm Strich, diese Stadt muss unglaublich gegen Provinzialität, gegen Selbstbezogenheit, gegen ja dieses Glück in der Selbstbeschränkung, wie es Jean-Paul mal geschrieben hat, dagegen müssen wir ankämpfen in der Stadt. Sonst gehen wir irgendwann baden. Denn der ICE, der so schnell alle nach Erfurt bringt, der bringt auch alle ganz schnell von Erfurt woanders hin. Mhm. Und die Frage, wer wohin pendelt und wer wo wohnt und wer wo arbeitet und wo welche Arbeitsplätze entstehen, da sind wir jetzt auf einmal in einem anderen Kräftegleichgewicht drin. Das ist eine Riesenchance, aber es ist auch eine ziemliche Aufgabe. Und dafür müssen wir auch mental, da glaube ich, ist aber Erfurt eigentlich auf einem guten Weg im Moment, da müssen wir mental uns auch darauf einstellen, dass wir nicht die beschauliche, hübsche Puppenstube des 19. Jahrhunderts sind und uns so in den Schwarz-Weiß-Postkarten der Jahrhundertwendezeit bewegen, sondern dass wir wirklich uns öffnen dieser Zukunft gegenüber. Denn sonst geht die Zukunft an uns vorbei. Und darum geht es, glaube ich, im Moment.
Das heißt, da sind wir wirklich am Scheideweg und es ist natürlich ein Streit- und Aushandlungsprozess. Der zuständige Dezernent auch Helge gesagt, der das braucht ein schärferes Profil, besseres Stadtmarketing. Die Vernetzung spricht ja auch an. Das heißt, wir müssen uns mal klar werden, was wir wollen. Hat das nicht aber auch mit der Altersstruktur zu tun, dass ältere Menschen doch dann eher konservativer sind und eh das wollen, was sie beschrieben haben?
Wir sind ja gar nicht so alt.
Nee,
Erfurt wird ja im Grunde genommen relativ gesehen zu Thüringen, wird Erfurt immer jünger.
Ach so.
Die Bevölkerungsanteile, die zunehmen in der nächsten Zeit, sind zwar auch die Hochbetagten und die Rentner prozentual, aber wir haben große Zuwächse bei den Jungen, bei den Kindern, bei den Jugendlichen, bei den Jungerwachsenen. Und die Rückgänge haben wir in dem Bereich zwischen 45 und 65, also bei den sozusagen etablierteren, so meine Jahrgangsklasse und andere, ja. Und da ist ja eine große Chance drin. Wenn so eine Stadt jünger wird und junge Leute anzieht, dann wird sie einfach auch innovativer und schlagkräftiger und offener und besser vernetzt und europäischer. Und darauf kommt es im Moment ganz, ganz wesentlich an. Oder ich sag mal anders, dieser Wachstumsprozess, den wir jetzt im Moment haben, der wäre, glaube ich, ohne Kreativwirtschaft, ohne Kultur, ohne so einen gewissen Spirit, der dahinter steckt, vielleicht auch gar nicht so spürbar. Dann würden die vielleicht noch mehr nach Leipzig gehen oder eher auch nach Jena oder auch nach Weimar. Also ich glaube, die Rahmenbedingungen sind im Moment in Erfurt gar nicht so schlecht, was das Thema angeht. Man muss das erkennen. Man muss da die richtigen Entscheidungen treffen. Mit dem Schauspielhaus ist, glaube ich, eine sehr gute Entscheidung getroffen worden. In Ilversgehofen tut sich im Moment ganz viel.
Das wird
spannend. Kreativ Quartier Ilversgehofen ist eine große Überschrift in dem ISEC. Sind einige Privatinitiativen da unterwegs, ein paar größere Vorhaben. Sie hatten vorhin dieses Kohlekraftwerk Hohenwinden angesprochen. Das ist ja ein fantastischer Ort. Ja. Und da entsteht so ein interessantes Bild von Erfurt, was so gar nichts mit Fachwerkstadt zu tun hat und mit Beschaulichkeit, sondern was auch ein bisschen ruppig ist und was einfach vielgestaltig ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass unsere Stadt zu dieser wunderbaren Altstadt, die man nur lieben kann, eben auch noch das andere zurüstet und wir diese starke Aufmerksamkeit auf diese Altstadt ein Stück in die Fläche ziehen.
Die Industriedenkmäler, das sind ja ganz spannende Geschichten. Das ist ja hochkomplex, das ist ja prickelnd, das ist ja toll, was wir so an Industriedenkmälern haben, die auch bespielt werden müssen. Das ist auch ein Charme von Erfurt, der oft vergessen wird.
Es ist wahnsinnig schwer. Also ein Industriedenkmal zu revitalisieren braucht vor allen Dingen erstmal Köpfe, Investoren, Eigentümer, die verstehen, was sie haben, die eine Vorstellungskraft haben, was man mit dem Gebäude anfangen kann. Und man braucht dafür auch Geld, beziehungsweise man braucht Nutzer, mit denen man diese Häuser füllen kann. Es gibt da sehr unterschiedliche Dinge. Das, was jetzt mit dem Kreativkontor in Everskofen stattfindet, ist natürlich wahnsinniger Glücksfall. Das ist toll für die Stadt. Und es gibt ja noch ein paar andere Dinge da in der Ecke Everskofen, die in kleinerem Maßstab, die auch solche Keimzellen werden. Da hat Everskofen sicher eine super Startvoraussetzung, so ein bisschen der trashige, etwas schrägere Stadtteil zu werden. Ja, so ein bisschen das, was Plagwitz in Leipzig ist. Es könnte ja Everskofen in Erfurt werden.
Schlachthofgelände, da passiert seit Jahrzehnten, kann man sagen, nichts. Das ist auch eigentlich ein attraktives Gebiet, da sind gute Anbindungen, hinten wird ja auch gebaut. Das Hanseviertel ist ja wieder so ein Beleg dafür, dass man mit stadtplanerischen Sachen was machen kann. Wenn ich mir überlege, in 20er Jahren hat der Stadtrat entschieden, wir holen Hamburger Bauhausarchitekten hierher. Die haben dann dieses Hanseviertel bauhausmäßig gebaut, das ist ja ganz grandios. Aber hinten am Schlachthofgelände passiert nichts. Ist das da Stadtplanung seine Grenzen, wenn Investoren nicht wollen, nicht können, nicht,
oder also wir sind ja mit dem Investor auch im Gespräch. Es gibt an der Fläche bereits einen rechtskräftigen Bebauungsplan aus den 90er Jahren, der damals Büro, Dienstleistungen, Gewerbeflächen und so weiter festgesetzt hat, so wie man sich das damals vorgestellt hatte, die große Zeit der Mobilcom-Ansiedlung und so weiter, so aus den, das ist ja schon ein ganzes Stück her. Und wir versuchen gerade mit dem Investor zusammen das Projekt umzuswitchen auf einen Wohnungsbaustandort. Mhm. Die Lagebedingungen sind ja super, weil zudem auch noch dieser Bahnhaltepunkt dazukommen kann. Der ist ja direkt vorgesehen auf der Ecke. Ja, der ist so realistisch, dass man das immer gar nicht glauben mag. Das glaubt man ja auch nach wie vor keiner.
Und dann schließt sich dann die ICE direkt an, wenn ich es jetzt richtig habe? Oder geht das dann, habe ich das falsch im Kopf?
Kommt ja erstmal noch diese ganze äußere Oststadt, da ist der Posthof.
Posthof, genau.
Der
ja.
Posthof dazwischen, dann sind noch einige andere Flächen runter, dann kommt diese große Stadtwerkefläche insgesamt.
Wo ist die Stadtwerkefläche? Habe ich jetzt gar nicht
südlich der Idehoffstraße. Zwischen Idehoffstraße und Bahndamm. Also die eigentliche ICE-City ist ja das, was oben auf dem Bahngelände ist, was 1890 aufgeschüttet worden ist. Und das alte Stadtgebiet, was unten lag, auf der normalen Stadt, also auf dem Höhenhorizont der gewachsenen Stadt, das ist die Stadtwerkefläche.
Sie laufen wirklich viel. Sie haben das nicht nur so gesagt.
Das sind solche Böschungen. Ja, verstehe, und das kann man relativ gut sehen, wo damals 1890 diese Aufschüttungen gemacht worden sind, um die Bahn hochzulegen. Die Gleise in Erfurt sind ja mal 2,50 Meter etwa nach oben gelegt worden, damit man zwischendurch kann. Die Bahnhofstraße war eine Sackgasse in der Stadt und die Gleise, wenn Sie auf dem alten Reichsbahndirektionsgebäude sich die Südseite angucken, da wo die Bahnpolizei ist, so der Fahrradstation, da sehen Sie oben noch etwa in 2,50 Meter Höhe, sehen Sie die Türen, wo man aus den Wartesälen auf den Bahnsteig rausging. Das heißt, der Bahnsteig war etwa 1,50 Meter, 2 Meter höher als das Straßenniveau der Bahnhofstraße, aber eben so, dass man nicht unten durch konnte. Das heißt, es gab keine Möglichkeit, das Stadtgebiet nach Süden zu verlassen, weil da halt überall die Eisenbahn fuhr.
Also unten drunter durchschlüpfen ist eigentlich auch eine stadtplanerische oder Bauentscheidung gewesen, um das mobiler zu machen, durchlässiger zu machen.
Ja, natürlich. Ja, also der Bahnhof war auch zu klein, der alte, der musste hoch. Das hängt auch mit der Entfestigung zusammen. Das ist ein langes Thema.
Herr Bosch, ich habe es angekündigt, eine Stunde ist fast um und wir haben noch nicht mal alles angerissen. Nochmal was, was ich nicht verstehe, zum Beispiel, es gibt ja auch Fehler, die gemacht werden und Dinge, die nicht nachvollziehbar sind. Heizwerk. Das Heizwerk ist ja im Brühl eine schöne Gegend, alles, es ist mit Städtebauförderung, es ist viel Geld rein in die Sanierung der Hülle, jetzt steht es seit 10 Jahren. Ne? Mhm. In den letzten 10 Jahren war ja die nicht rentierliche Nutzung Vorschrift oder bedingt an die, so jetzt nach 10 Jahren hat man das Ding leer stehen lassen und jetzt kommt eine andere Nutzung. Ist das nicht Fördermissbrauch?
Die Förderung ist damals so ausgereicht worden, die Städtebauförderung, dass man dieses Gebäude praktisch nicht wirtschaftlich rentierlich nutzen könnte. Nur unter den Bedingungen konnte da so viel Förderung Fördermittel reinfließen. Denn normalerweise funktioniert die Städtebauförderung immer so, dass nur der unrentierliche Anteil gefördert wird. Das heißt, das, was der Eigentümer nicht erwirtschaften kann an Einnahmen mit dem Gebäude, das ist förderfähig. Und für den Betrag hätte die LEG damals vor 10 Jahren niemals das viele Geld in die Hand genommen, aber um das Heizwerk zu sichern.
Aber man kann doch nicht 10 Jahre warten, nein, bis die Förderauflagen...
Ist ja auch nicht so. Also es ist beim Heizwerk im Grunde so, dass die LEG das Gebäude ja jederzeit weiterverkaufen kann. Dann aber praktisch eine Nachberechnung gemacht werden muss, wie viel zu viel damals gezahlt worden ist mit entsprechender Abzinsung, und das muss dann wieder rücküberwiesen werden an Land und Bund.
Aber es ist ein schönes Beispiel, weil es ja ein Industriedenkmal ist und das ist ja ganz grandios in einer schönen Gegend. Es sind allerdings 2 Altenheime dort, wo ich sage, das kann ich nicht verstehen. Da ist eine kulturelle Nutzung schwierig möglich wegen Lärm.
Also eine kulturelle Nutzung ist da möglich. Die Frage ist immer, welche Art von Kultur ist das? Wie viel Krach muss das machen? Ja. Ich muss auch mal ehrlich sagen, wir sind jetzt beide auch irgendwann mal alt. Und immer zu sagen, da wo ein Altenheim ist, da ist nichts los. Das, glaube ich, ist auch nicht mehr die Zukunft. Ich glaube, die Frage dieses altengerechten Wohnens wird sich in dem Maße verändern, wie wir anders alt sein werden als die, die wir, als wir Kinder waren, kannten, die da alt waren. Das ist eine ganz andere Situation.
Okay. Kann ich sogar mitgehen. Herr Börsch, jetzt haben wir das angekratzt. Also diese ganzen Schlagworte zum ISEC, das ist ja weder in einer Sendung noch in 3 Sendungen abzuarbeiten. Das ist ja eigentlich eine Aufgabe über Jahre. Trotzdem kann man es mal angehen. Wenn ich mich jetzt beteiligen will, denn Beteiligung steht ja schon in der Präambel drin, ist durchaus gewünscht. Wie kann ich mich informieren? Natürlich auf erfurt.de/ISEC kann man sich das Ding runterladen.
Genau. Ja.
Es gibt im Bauinformationsbüro in der Löberstraße 34 auch Möglichkeiten. Was kann man sich da anschauen?
Da hängt eine Ausstellung, wo die wichtigsten Thesen und Fragen zusammengefasst sind und wo man daneben einfach an die Wand einen Zettel pinnen kann mit seiner Meinung, seiner Anregung. Das ist einfach so eine Sammlung, eine Einladung, jeder, der will. Und wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn es da viel Resonanz gäbe. Ich höre im Moment nur, toll, interessant, Wahnsinn, was ihr da macht. Und dann sage ich, ja, dann schreibt doch mal was. Ja, mache ich. Und dann, also das ist ganz wichtig, dass das anfängt zu leben. Wir wollen mehr Feedback haben.
Bauinformationszentrum Löberstraße 34, Montag bis Freitag von 9 bis 12, Dienstag, Donnerstag auch von 13 bis 16 Uhr. Das heißt, das Bauinformationszentrum ist genau dafür da, sich zu informieren, was passiert in dieser Stadt?
Ja, da hängen alle die Dinge aus, die öffentlich ausgelegt werden müssen, zum Beispiel Bebauungspläne. Da gibt es ein großes Stadtmodell von der Innenstadt. Das ist immer wieder schön anzuschauen. In diesem Stadtmodell ist alles, was neu, was geplant wird und was genehmigt, aber noch nicht gebaut ist, schon drin. Da kann man so ein bisschen.
Das kann man sich farblich umsehen. Ach, das könnte mal passieren.
Sehen Sie, das kann man sich da alles angucken. Und es hängt eben dieses ESEC da. Im Moment, es sind auch andere Ausstellungen, Wettbewerbe, Planungen, Studentenarbeiten manchmal. Also, das ist im Grunde so das Planungsschaufenster.
Mhm. Gibt es da noch mal die eine oder andere Veranstaltung, weil man sich in die Augen zu schauen, sich zu streiten und zu ringen um gute Ideen ist ja auch nicht so schlecht. Ja.
Also wir haben am 29.11. eine Bürgerversammlung gemacht zu dem ISEC im Haus der Sozialen Dienste. Das war gut besucht und war eigentlich eine schöne Veranstaltung. Wir werden das sicherlich im nächsten Jahr auch nochmal machen, wenn wir uns diese sogenannten Suchräume angucken. Das heißt, für diese ganze Frage, wo das Wachstum dieser Stadt hingeht, müssen wir ja irgendwie, wenn diese Brachen alle voll sind, neue Flächen erfinden.
Wohin wächst die Stadt?
Wohin wächst die Stadt auch räumlich? Und das ist das, was wir jetzt im Jahr 18 angehen werden. Das heißt, wir werden diese Suchräume untersuchen und gucken, wo geht es denn wirklich? Wo sind die Rahmenbedingungen, Umwelt, was weiß ich, Naturschutz, Erschließung, Abwasser, Strom, Medien, ÖPNV und so weiter.
Mobilität, alles.
Genau, wo sind diese Voraussetzungen da und wo ist es doch ein bisschen schwierig? Und dann müssen wir jetzt anfangen, die Flächen vorzubereiten, die ab 2027, 2028 dann eröffnet werden sollen, dass da die Menschen hinziehen, denn sonst geht uns sozusagen das Futter aus.
Diesmal habe ich Sie verschont mit verkehrsberuhigter Innenstadt, mit Mobilitätskonzept, mit Parkraumgeschichten. Ja. Es gibt ja auch immer wieder unangenehme Dinge, über die es zu streiten gilt und das machen wir weiter. Wir haben das Thema heute angekratzt. Ich würde gerne weiter mit Ihnen reden. Kommen Sie wieder?
Ja.
Also das Thema ist so wichtig, dass man das auch wirklich dann häufiger mal darüber streitet und diskutiert. Herr Börsch, ich danke Ihnen. Diesen Stadtplaner dieser Stadt mit Leidenschaft, wie ich das gemerkt habe. Kann man Ihr Amt anschreiben, wenn man Fragen hat?
Sie können uns anschreiben. Es gibt eine speziell für das ISEC-Thema eine eigene Adresse, isec@erfurt.de. Dann landet es sozusagen genau an der richtigen Stelle und wird auch in diesen ISEC-Prozess mit einbezogen.
isec@erfurt.de. Alles, was zur Stadtentwicklung zählt, genau. Vorschläge. Wenn einem eine Idee durch den Kopf geht, einfach schreiben. Ja, formlos, genau. Chuck.
Richtig.
Sie versuchen das mit einzubinden.
Genau.
Ich bedanke mich. Paul Börsch, Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.